Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 30. Jänner 2012 zum Thema IT in der Medizin zwischen Fortschritt, Wettbewerb und Ethik. Zu Gast ist Johann Eder, Professor für Informations- und Kommunikationssysteme und Vorstand des Instituts für Informatiksysteme der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Gastgeber ist Markus Sonnleitner.
Ja, gut. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Kepler-Salon, unter dem Titel IT in der Medizin zwischen Fortschritt, Wettbewerb und Ethik. Unser Gast ist Professor Johann Eder. Ich werde zum Thema und zum Gast in wenigen Augenblicken noch ein paar Worte sagen, aber zunächst zum organisatorischen Ablauf des heutigen Abends, den die meisten von Ihnen sicher kennen. Wir hören im Anschluss daran einen Vortrag, ungefähr eine halbe Stunde, zu dem genannten Thema. Im Anschluss daran beginnt der interaktive Teil des Abends, wo Sie herzlich eingeladen sind, Fragen zu stellen. Das Ganze wird bis ungefähr 21 Uhr dauern und dann in den informellen Teil, zum Beispiel an der Bar, übergehen, bis spätestens 22 Uhr. Während der ganzen Zeit, während des Vortrages und während der Diskussion, werden Sie umsorgt von der Gastronomie Keinzel. Sie können Getränke jederzeit bestellen, die werden auch bis zum Platz geliefert. Im Eingangsbereich finden Sie das Gästebuch des Kepler Salons. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns eine Nachricht hinterlassen würden. Daneben finden Sie auch das Anmeldeformular für den Newsletter des Kepler Salons. Für die Diskussion im Anschluss bitte ich Sie, die Mikrofone zu benutzen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Nicht nur, dass die anderen Gäste Sie gut verstehen, sondern der gesamte Abend, der Vortrag und die Diskussion wird auch aufgezeichnet und den können Sie, das somit für die Nachwelt gerettet und den können Sie in den nächsten Tagen auf der Homepage des Kepler Salons downloaden. Ja, kurz zu meiner Person. Mein Name ist Markus Sonnleitner. Für die immer wiederkommenden Gäste des Kepler Salons, die mich nicht kennen, das ist nicht verwunderlich, es ist heute das erste Mal, dass ich Gastgeber sein darf. Informationen können Sie dem Formular, dem Zettel, der auf Ihrem Platz ist, entnehmen. So, nun zu den wichtigen Sachen zum Thema des heutigen Abends. Ich darf recht herzlich begrüßen Herr Universitätsprofessor Dr. Johann Eder. Er ist Professor für betriebliche Informations- und Kommunikationssysteme und Vorstand des Instituts für Informatiksysteme an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Geboren 1958 in Wels, studiert Diplomstudium der Informatik in Linz, im Anschluss Promotion der technischen Wissenschaften ebenfalls hier an der Kepler-Uni. Habilitation zum Universitätsdozenten für angewandte Informatik an der Universität Klagenfurt. Mehrere Lehr- und Forschungsaufenthalte, unter anderem an der Universität Wien, an der Universität Hamburg, an den AT&T Research Labs in den USA und derzeit, wie gesagt, Professor und Institutsvorstand am Institut für Informatiksysteme der Uni Klagenfurt. Des Weiteren seit im Jahr 2005 Vizepräsident des FWF, des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Das ist jene Einrichtung der Republik, die die Grundlagenforschung fördert. Die Schwerpunkte in der wissenschaftlichen Tätigkeit, ich nenne hier Workflow-Management-Systeme, Evolution von Datenbanken und Informationssystemen, temporale Data Warehouses oder Web Services. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt und jetzt, und das ist der Bogen zum heutigen Abend, ist die Konzeption und die Vernetzung von Biobanken. Biobanken sind Sammlungen von biologischen Materialien von Menschen, wie Gewebeproben oder Blutproben. Und einer diesen Proben zugeordneten individuellen Informationen, das können Krankengeschichten sein, Abstammung, Lebensführung und so weiter. Für die medizinische Forschung ist diese Information überaus von allerhöchstem Interesse. Der Umgang mit diesen Daten ist aber aus naheliegenden Gründen sehr heikel. Für den Ersteller einer Datenbank heißt das natürlich, dass er neben den grundsätzlichen technischen Fragestellungen, mit denen er konfrontiert ist, auch rechtliche und ethische Aspekte berücksichtigen muss. Und zu diesem Thema hören wir nun den Vortrag und ich ersuche Sie um Ihre Worte.
Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, wieder mal in Linz zu sein. Wie gesagt, habe ich hier studiert und ich glaube, es waren sehr prägende Jahre für mich. Sie haben ja einiges schon vorweggenommen und also das Thema für heute Abend ist IT in der Medizin zwischen Fortschritt, Wettbewerb und Ethik. Und ich möchte auf eine Tour nehmen, über was dieses Verhältnis zwischen IT und Medizin, insbesondere medizinischer Forschung ist, und möchte das in zwei Kreisen tun. Einem kleinen Kreis, wo es um die Biobanken geht, was wir dort gemacht haben, da kann ich schon einiges über Resultate berichten. Und dann einen zweiten Kreis, da geht es um die Planung eines sehr großen europäischen Forschungsprojektes, das sozusagen ein Schlaglicht darauf wirft, was in Zukunft möglich sein wird. Ich rede immer gern nicht nur über Sachen, die ich schon gemacht habe, sondern über Sachen, die ich gern machen möchte und möchte Sie auf dieser Reise mitnehmen. Falls ich irgendwelchen technologischen Jargon verwende, den Sie nicht kennen, bitte scheuen Sie sich nicht, mich zu unterbrechen. Ich erkläre das gern. Und ich weiß aber auch, dass Sie halt schon in dieser interdisziplinären Arbeit gelernt habe, mich verständlich auszudrücken. Aber auch meine Projektpartner haben meine Sprache gelernt. Deshalb kann es passieren, dass ich doch technischen Jargon verwende. Was ist das Ziel gewesen von Biobanken? Und das Ziel ist einfach höhere Effizienz und Effektivität der medizinischen Forschung, wobei ethische Standards gewahrt werden müssen. Wir haben es hier mit Menschen zu tun, wir haben es hier mit sehr persönlichen Daten zu tun und deshalb ist es natürlich unheimlich notwendig, all diese, wir nennen die ELSI Issues, Ethical, Legal, Societal Issues, die zu berücksichtigen. Und ich werde Ihnen zeigen, wo das eine Rolle spielt und vielleicht auch, warum das so sensibel ist. Ich zeige Ihnen ein Beispiel, wie das in der medizinischen Forschung so vor sich geht. Das ist ein Projekt, das wir unterstützt haben. Da ist darum gegangen, dass ein Forscher eine Hypothese hatte über einen Zusammenhang zwischen dem, was sich in der Zelle abspielt, zwischen der genetischen Disposition und Lifestyle-Daten. Es ist um Brustkrebs in dem Fall gegangen. Und so ein Forschungsprojekt durchläuft mehrere Phasen. Es beginnt damit als ersten Schritt, dass Material gesucht werden muss. Material heißt, man braucht Gewebe, menschliches Gewebe mit der entsprechenden Beschreibung dazu. Anschließend wurde das Material selektiert, dann werden Genexpressionsprofile erstellt. Genexpressionsprofile geben Auskunft darüber, welche Gene gerade aktiv sind in der Zelle. Das kann man feststellen an den Genprodukten. Und da gibt es Verfahren, da kann man das feststellen. Also es geht nicht um Sequenzierung, sondern es geht darum, welche Gene sind gerade eingeschaltet und aktiv und steuern die Produktion von Proteinen. Mit diesen Ergebnissen werden die Gene, die aktiv sind oder die passiv sind gegenüber einer gesunden Zelle, annotiert, mit externen Datenbanken, sogenannten Ontologien, verknüpft. Die Ontologien, da gibt es eine, die heißt Gene Ontology, die speichert im Prinzip das Wissen, das man über Gene hat, zum Beispiel, also wie die Sequenz ausschaut, und auch insbesondere, welche Funktion man schon weiß, dass diese Zelle hat. Das Ganze wurde dann mit Patientendaten verknüpft. Und hier versuchte man dann, interessante Korrelationen zwischen dem Krankheitsverlauf und der genetischen Disposition und Lifestyle-Daten. Lifestyle-Daten sind zum Beispiel Trinker, Raucher, Stress, Beruf und so weiter. Und wenn wir, das ist so ein ganz normales biomedizinisches Forschungsprojekt, und hier sehen Sie auf der unteren Reihe überall, wo Daten dazukommen. Das heißt, im Wesentlichen besteht es darin, dass man relativ wenig im Wetlab macht, also gerade die Genexpressionsprofile. Der Rest ist Verknüpfen von Daten, um eine medizinische Hypothese zu verifizieren oder falsifizieren. Und hier kann man natürlich mit IT an einigen Stellen unterstützen. Eine Stelle, die wir uns besonders herausgepickt haben, ist die erste Phase. Die erste Phase ist die, wo es darum geht, für dieses Forschungsprojekt geeignetes Material und geeignete Daten zu finden. Und das ist eine Phase, in der die Forscher für solche, das waren relativ kleine Projekte, üblicherweise schätzen 2 bis 3 Monate Zeit. Und wir konnten durch geeignete Unterstützung mit Biobanken diese Zeit auf 14 Tage reduzieren. Das war für die eine enorme Zeitersparnis. Wie gesagt, das war ein kleines Projekt, es ging hier um ca. 800 Patienten, die in diese Studie aufgenommen wurden. Welche Forschungsfragen stellen sich da? Die erste ist eben, wie können Material und Daten für eine spezifische Fragestellung rasch gefunden werden? Und dass das kein triviales Problem ist, zeigt Ihnen dieses Bild rechts. Das ist von einem Cancer Genome Project, das in den USA vom National Institute of Health finanziert wurde, ein mehrere Millionen Dollar schweres Projekt, das nach 1,5 Jahren eingestellt werden musste, weil nicht genug geeignetes Material aufgetrieben wurde. Da sind schon Hunderttausende Dollar verbraucht worden und wurde nach 1,5 Jahren eingestellt. Das heißt, es ist ein ernstes Problem in der medizinischen Forschung, geeignetes Material und geeignete Daten zu finden. Jetzt gibt es 700.000 Krebstote in den USA, also man wird sich erwarten, dass da genügend Material vorhanden ist. Ja, aber das Material muss unter standardisierten Bedingungen gewonnen werden, fixiert werden, beschrieben werden. Die Patientendaten müssen vergleichbar sein. Und bei diesem Projekt, und das ist in Nature Medicine 2007 der Misserfolg publiziert worden und beschrieben worden, ist es nicht gelungen, genügend Material aufzutreiben. Also das ist die erste Fragestellung. Wir nennen das auch Time to Lab. Das heißt, die Zeit von einer Hypothese bis zum Beginn der Arbeit im Labor, die sollte reduziert werden. Wenn man sich vorstellt, 1,5 Jahre und dann kann man noch immer nicht anfangen, das ist sehr, sehr lange Zeit. Die zweite Frage ist, wie kann doppelte Arbeit vermieden werden? Das heißt insbesondere, wie kann man Ergebnisse weiterverwenden, sodass der Aufwand, um ein Projekt durchzuführen, geringer wird. Was ist doppelte Arbeit? Dass von demselben Sample, also derselben Gewebeprobe, mehrfach dieselben Untersuchungen durchgeführt werden. Oder dass für jede Studie wieder eigens eine Kontrollgruppe gefunden wird und die Daten dieser Kontrollgruppe analysiert wird, obwohl es eigentlich in einem anderen Projekt schon eine geeignete Kontrollgruppe gäbe. So, Technik ist immer schwierig. Der dritte Punkt, und der ist genauso wichtig, wie können Patientenrechte gesichert werden? Der Weg, wie das unterstützt werden kann, sind eben diese Biobanken. Was sind Biobanken? Biologisches Material und Daten. Beides gehört zusammen. Nur biologisches Material ist noch keine Biobank, sondern das ist eine Gewebesammlung. Man kann darüber reden, ob Daten alleine auch eine Biobank ergeben. Die Mediziner meinen nein. Was ist biologisches Material? Das ist Gewebe, das ist Blut oder andere Körperflüssigkeiten, das sind Zellkulturen. Woher kommt das? Und da gibt es unterschiedliche Wege. Das eine ist aus der klinischen Praxis. Also in Graz, mit der Biobank in Graz arbeite ich intensiv zusammen und dort mit dem Institut für Pathologie. Alle Schnitte, die die Pathologie macht, kommen in die Biobank. Und dann hängt es natürlich ab, ob man es für die Forschung verwenden kann. Aber man braucht sie auch für die Dokumentation der Behandlung, der Therapie, braucht man muss dieses Material aufbewahrt werden. Also da kommt es aus der klinischen Praxis. Etwas anderes ist, wenn für Forschungsprojekte gezielt Material oder Personen gesucht werden. Es gibt auch Material, das von Reihenuntersuchungen kommt. Also zum Beispiel Blutproben in den Niederlanden, werden von allen jungen Männern, die zur Stellung kommen, wird eine Blutprobe genommen. Auch das kann wieder unter mehreren Voraussetzungen in eine Biobank kommen. Oder dann eben Spenden. Die Donors, die sind hier ganz, ganz wichtig. Welche Daten? Es gibt einmal Daten über das Objekt, das hier als Material in der Biobank gespeichert ist. Also wann ist es entnommen worden, wie wurde es gelagert, etc. Dann Daten über die Spender, insbesondere sind hier Krankengeschichten, Labordaten, Befunde, Lifestyle-Daten, Arztbriefe, alles Material, das hier über einen Spender gesammelt wird. Und dann noch Daten, die aus Analysen des Objekts stammen, wie zum Beispiel diese Genexpressionsprofile, die ich schon geschildert habe, oder auch Sequenzierungen, die immer mehr möglich sind, auch Teilsequenzierungen, wo das Genom entschlüsselt wird. Hier sehen Sie eine Architekturskizze der Biobank in Graz, und was Sie hier sehen, ist, wenn wir unten beginnen, dann gibt es hier eine Reihe von Datenquellen. Also es gibt einmal Routine-Datenbanken wie, das heißt in Graz halt Open Medox, das ist das, wo die Krankengeschichten gespeichert sind. Es gibt ein Laborinformationssystem, wo alle im Labor ermittelten Daten gespeichert werden. Und PACS, Picture Archival and Communication Systems, dort werden alle Bilddaten, also Röntgenbilder zum Beispiel, gespeichert. Dann gibt es eigene Forschungsdatenbanken. Dann die SampleDB. Die SampleDB ist die Datenbank, die Informationen direkt über das gespeicherte Material enthält. Also welche Proben gibt es, verknüpft mit von welchen Patienten kommt es, wann ist es zum Beispiel eingefroren worden, wie viel ist davon vorhanden und so weiter. Das ist verbunden mit einem Robotersystem. Das Robotersystem braucht man, weil das Ganze mit flüssigem Stickstoff gekühlt wird auf minus 80 Grad und da sollte man selber die Hände nicht hineinbringen. Und deshalb gibt es Robotersysteme, die hier Proben einlagern und entnehmen können, möglichst ohne die Kühlkette zu unterbrechen. Und dann gibt es noch Daten, die von außerhalb kommen, zum Beispiel von der Statistik Austria, was dort von Relevanz ist vor allem sind die Sterbedaten. Sie sehen hier, es gibt verschiedenste Datenbanken von verschiedensten Quellen und all diese Quellen sind natürlich nicht so aufgebaut worden, dass sie möglichst friktionsfrei zusammenarbeiten, sondern hier gibt es zum Teil sehr alte Datensammlungen und eine spannende Herausforderung für Informatik ist es, all diese Daten zu verknüpfen. Das heißt, dass sie vergleichbar werden, dass sie ein Gesamtbild ergeben, das dann für die Forschung verwendet werden kann. Und darauf aufbauend gibt es dann verschiedene Schnittstellen zu so etwas. Und Sie sehen hier schon zwei Schnittstellen. Das eine ist ein Public Interface und das andere ist ein Project Study Management System. Das eine Public Interface ist nicht für die allgemeine Öffentlichkeit gedacht, sondern ich werde dann gleich zu sprechen kommen. Die Idee ist hier, dass hier ein anonymer Zugang zu den Daten möglich ist, der es Forschern erlaubt, in der Biobank nachzuschauen, ob für ihr Projekt relevantes Material drinnen ist, ohne dass sie noch auf persönliche Daten bestimmter Personen rückschließen können. Das war eine der großen Herausforderungen für uns. Und das zweite ist dann, wenn Material dann für Studien verwendet wird, dann brauchen die Leute, die dieses Projekt durchführen, natürlich Zugriff nicht notwendigerweise auf alle Daten, aber auf all die Daten, die Sie für Ihr Projekt brauchen. Eine Biobank ist schön, aber mit diesem Beispiel aus den USA sieht man schon, dass zum Beispiel, wenn jemand an seltenen Krankheiten arbeitet, eine Biobank nicht genug ist, und deshalb gibt es ein großes Projekt, und die Vorbereitung dafür hieß BBMRI, wo versucht wird, alle ist vielleicht zu viel gesagt, aber sehr viele Biobanken in Europa in einen großen Verbund von Biobanken zusammenzuschalten. Und das sind derzeit, Sie sehen, bei diesem Projekt waren 51 Teilnehmer, 210 assoziierte Organisationen in 30 Ländern, und es sind derzeit ca. 280 Biobanken in diesem Verbund registriert. Das heißt, hier ist die Herausforderung, dass ein Forscher zum Beispiel in Graz sitzt und jetzt nicht nur Material für sein Projekt in seiner Biobank suchen kann, sondern in all den Biobanken Europas, weil es vielleicht für das, was er braucht, sehr spezialisierte Sammlungen gibt, weil er vielleicht an einer sehr seltenen Erkrankung arbeitet oder an bestimmten Konstellationen arbeitet, die sehr selten vorkommen, und deshalb in einer Biobank nicht genügend Fälle zusammenbekommt, um statistisch signifikante Auswertungen zu machen. Wenn Sie sich vorstellen, diese Biobanken sind natürlich alle getrennt voneinander entwickelt worden, mit unterschiedlicher Terminologie. Die Beschreibungen sind in allen Sprachen der Europäischen Union verfasst. Die Standards sind unterschiedlich, die verwendeten Maßeinheiten sind unterschiedlich, die verwendeten Verfahren sind unterschiedlich. Das heißt, es ist ein sehr großes Problem, all diese heterogenen Informationen so weit aufzubereiten, dass die Daten tatsächlich vergleichbar sind und für Forschung verwendet werden können. Und an dem arbeiten wir noch. Zu diesen ELSI-Themen. Der Spender, also derjenige, von dem dieses biologische Material stammt, und wir reden hier in erster Linie über menschliches biologisches Material. Es gibt auch Biobanken, die zum Beispiel Mäuse oder Ähnliches umfassen. Dort sind die ELSI-Probleme deutlich geringer. Der Spender hat das Verfügungsrecht. Verfügungsrecht über seine Daten und Verfügungsrecht über das Material, das ihm entnommen wurde. Auch wenn das Material im Rahmen einer Operation entfernt wurde. Damit das Material und die Daten für die Forschung verwendet werden kann, braucht es einen sogenannten Informed Consent. Das heißt, der Patient muss informiert werden und muss seine Zustimmung geben, dass das Material verwendet werden darf. Und hier gibt es eine große Diskussion über Narrow Informed Consent und Broad Informed Consent, Open Informed Consent und Closed Informed Consent. Das heißt, die Frage, wie allgemein darf ein Patient seine Zustimmung geben? Bei den normalen Projekten, die bisher so durchgeführt wurden, gab es immer einen sehr spezifischen Informed Consent. Ja, für ein bestimmtes Projekt stelle ich mein Schnipsel aus dem Bauch zur Verfügung. Bei Biobanken gibt es das Problem, dass man noch nicht weiß, welche Projekte damit durchgeführt werden sollen. Wir haben hier sehr viele, wenn ich sage wir, ist deshalb, weil wir hier in einem interdisziplinären Team arbeiten und sehr viele Untersuchungen auch gemacht, was die Erwartung von Menschen ist, ob sie spenden, unter welchen Bedingungen sie ihre Daten und ihr Gewebe spenden etc. Das ist vor allem der Kollege Gottweis von der Politikwissenschaft der Uni Wien, der das Life Science Governance Institut hat hier mit Fokusgruppen, mit Europarameter und so weiter versucht, sehr viele Daten zu erheben. Was da rauskommt, ist eins. Erstens einmal gibt es in Europa sehr großen Unterschied zwischen den einzelnen Ländern, was die Bereitschaft anbelangt zu spenden. Das ist in den skandinavischen Ländern ist die Bereitschaft sehr hoch. In Island gibt es eine sehr, sehr große Biobank. In Deutschland, Österreich und in den südlichen Ländern ist es eher gering, die Bereitschaft. Interessanterweise korreliert das sehr stark mit dem Vertrauen, das die Länder in staatliche Institutionen haben. War eine interessante Beobachtung. Aber was da rauskommt, vor allem aus den Fokusgruppen, ist so, dass die Leute sagen, okay, insbesondere Patienten, die therapiert wurden, ich habe davon profitiert, dass medizinische Forschung so weit ist, meine Krankheit zu behandeln. Ihr dürft es auch gerne verwenden, aber bitte, es soll keiner wissen, dass es von mir ist. Das ist jetzt natürlich bei Gewebe, wo anschließend genetische Untersuchungen durchgeführt werden, per se nicht wirklich möglich. Ja? Also es gibt nichts Eindeutigeres einer Person zuzuordnen als eine Gensequenz. Aber was wichtig ist, ist dieses Anliegen des Schutzes der Privatsphäre, wo man versuchen muss, zwei Dinge zu balancieren. Das eine ist das gesellschaftliche Anliegen, dass medizinische Forschung weitergetrieben wird, dass Krankheiten behandelbar werden, dass es bessere Therapien gibt, auf der einen Seite, und deshalb auch die medizinische Forschung rasch und einfach vonstatten gehen soll, und auf der anderen Seite der Schutz von Patientenrechten, eben das Recht auf die Privatsphäre. Und Fragen, die sich da für die Forschung ergeben, ist, wie kann man ein Ausspionieren von persönlichen Daten verhindern? Also, man lässt es niemand sehen, ist das Einfachste, aber dann hat man das andere Anliegen natürlich, kann man nicht durchführen, dann kann man keine Forschung damit betreiben. Eine zweite Frage, wo wir ein paar Vorschläge gemacht haben, ist, wie kann die informierte Zustimmung individualisiert werden? Also das heißt, bisher war es so, dass man einen Informed Consent brauchte für eine Biobank, und der musste im Wesentlichen für alle ungefähr gleich ausschauen, weil es sonst wahnsinnig mühsam gewesen wäre, okay, das ist jetzt ein Krebsprojekt, da darf man das und das verwenden, aber das nicht, oder dieses Material darf nur verwendet werden für Forschung, die in Universitäten durchgeführt wird, aber keine Forschung, die in Firmenforschungslabors durchgeführt wird und so weiter. Da haben wir einen Vorschlag gemacht über sogenannte Disclosure Filters, wo man das managebar macht. Dann, wie kann man die 2x2, also PowerPoint kann schlecht rechnen, wie kann die Suche schneller gemacht werden? Und da haben wir ein paar Ergebnisse, auf die wir sehr stolz sind, weil wir Suchverfahren, Standardalgorithmen verwendet haben, die waren uns viel zu langsam, und jetzt können wir das Ganze 50 Mal so schnell durchführen, dass diese Anfragen durchgeführt werden. Und ein weiteres Thema ist, wie kann die Qualität der Daten ermittelt und dokumentiert werden? Man muss sich ja vorstellen, dass bestimmte Daten auf unterschiedliche Weise zustande kommen. Das heißt, man muss einmal bei der Quelle erfassen, wie sind die Daten überhaupt zustande gekommen, werden dann über viele Stationen prozessiert, und hier gibt es Verfahren wie Provenance, also Provenienz der Daten mit zu protokollieren, mit denen man dann bei den Enddaten immer noch auf die Qualität schließen kann. Da gibt es immer zwei Standardbeispiele. Das eine ist, Sie kennen BSE, da gibt es einen Schnelltest, und da weiß man, wie viel False Positives und False Negatives der hat, und dann gibt es einen genauen Test. Der genaue Test dauert 14 Tage, der Schnelltest geht in sehr kurzer Zeit, im Stundenbereich. Wenn ich hier irgendein Datum habe, muss ich wissen, mit welchem Test ist das ermittelt worden, dann weiß ich, wie genau die Daten sind. Oder etwas anderes, was unseren Medizinern immer ganz wichtig ist, ist, es macht einen Unterschied für die, ob die Todesursache von einem Landarzt im Zuge der Leichenbeschau festgestellt wurde oder ob das eine Pathologie im Rahmen einer Obduktion herausgefunden hat. Die Daten haben unterschiedliche Qualität für die Forschung. Ich möchte jetzt noch einmal auf den Punkt zu sprechen kommen. Wie kann man jetzt, wir haben diese Datensammlung, wir haben einen Forscher, der möchte ein Projekt durchführen. Wie kann man das jetzt organisieren, dass die Privatsphäre eines Patienten gewahrt bleibt? Unter welchen Regeln unterliegt das? Und da ist unser Vorschlag der, das ist ein kombinierter technisch-organisatorischer Vorschlag. Das erste ist, für die Suche nach relevantem Material, das heißt, die Frage, gibt es relevantes Material in einer Biobank, dort soll nicht an den Forscher zurückgegeben werden, was einer Person eindeutig zuordnenbar ist. Das heißt, es soll auch nicht möglich sein, dass jemand, der diesen Zugang hat, Daten einer bestimmten Person ausspioniert. Das ist gar nicht so trivial, denn wenn wir nur zurückgeben, wie viele Fälle einem bestimmten Anfragemuster entsprechen, kann durch, falls jemand eine Person eindeutig identifizieren kann, kann durch geschickte Folge von Fragen die Daten einer Person herausgefunden werden. Ja, und da gibt es aber Gegenmaßnahmen. Erstens einmal kann man alle Fragefolgen darauf analysieren. Oder man kann die Daten, auf denen er fragt, so weit anonymisieren, wir nennen das K-Anonymität, dass für jeden Datensatz es K, und das K kann man halt so, nimmt man 5 oder 10, Datenzwillinge gibt. Das heißt, er weiß dann nur, okay, der ist in dieser Gruppe, aber welche Diagnose der genau hat, kann er nicht feststellen. Oder noch ein Verfahren ist, dass man statistisch die Ergebnisse verzerrt, indem man eine Zufallsvariable zum Ergebnis jeweils addiert. Gut, da muss man wieder auch aufpassen, dass der nicht 100 Fragen stellt und die Zufallsvariable damit eliminiert, aber da gibt es Verfahren, die das können. Aber Sie sehen, an dieser Stelle können wir mit informatischen Methoden die Frage ermöglichen und gleichzeitig durch informatische Methoden verhindern, dass die Daten einer Person ausspioniert werden. Dann formuliert derjenige sein Projekt. In dieser Projektformulierung muss er insbesondere auch angeben, welche Daten er benötigt, warum er sie benötigt. Und das Ganze geht dann an eine Ethikkommission, die das Projekt bewilligen muss. Und die muss insbesondere auch schauen, braucht er all die Daten für das Projekt, die er haben möchte. Also es gibt ein Need-to-Know-Principle. Und die Ethikkommission überprüft auch, ob der erwartete Gewinn durch das Projekt, der Gewinn an zusätzlichem Wissen, diese Preisgabe dieser Daten rechtfertigt. Und insbesondere in diesem Informed Consent kann man dann natürlich reinschreiben, ja, ich gebe meine Daten für Projekte, aber nur solche Projekte, die durch eine Ethikkommission bewilligt worden sind. Ja, und dann bei der Projektdurchführung muss man dann natürlich Daten und Material übergeben. Und hier wäre es natürlich möglich, dass jemand das missbraucht. Deshalb ist es natürlich notwendig, dass solche Leute einen entsprechenden Track Record haben. Und natürlich auch, hier greifen dann juristische Maßnahmen des Datenschutzes. Und hier greift auch, dass die Ethikkommission auch überprüfen muss, ob der für die Daten, wo er Zugriff erhält, entsprechende Sicherungen einbaut. Er braucht sie an niemand mehr weitergeben, dass niemand diese Daten zum Beispiel stehlen kann, dass diese Daten zum Beispiel auf Rechnern verwendet werden, die nicht am Internet hängen und so weiter. So, das war jetzt der kleine Kreis. Der große Kreis muss ein bisschen kürzer werden. Wir arbeiten derzeit in einem sogenannten EU-FED-Flagship-Projekt. Flagship heißt, die EU möchte zwei Themen auswählen. FED heißt Future and Emerging Technologies und die über 10 Jahre mit jeweils 1 Million Euro pro Jahr fördern. Na, mit jeweils 100 Millionen Euro pro Jahr. 1 Million wär nicht so. Also das sind so richtig große Projekte. Und ich habe die Ehre, da bei einem Proposal dabei zu sein. Das heißt ITFOM, IT for the Future of Medicine. Und worum geht's da? Die grundsätzliche Idee ist, dass wir versuchen wollen, das, was sich in einer menschlichen Zelle abspielt, durch Modelle abzubilden. Um damit das Wirken der Modelle, das Verlauf einer Krankheit, das Wirken eines Medikaments in einem Modell simulieren zu können. Was man sich davon erwartet, ist das individualisierte Medizin. Das heißt, Medizin ist heute in vielen Bereichen stochastisch. Das heißt, man weiß, dieses Mittel wirkt bei 70% der Patienten, bei 30% wirkt es nicht. Und man hat keine Möglichkeit vorher festzustellen, bei wem wirkt es nicht. Das hat zum Teil dramatische Auswirkungen. Zum Beispiel weiß man bei manchen Krebstherapien, dass die Chemotherapie bei 70% wirkt, bei 30% nicht. Das heißt, dass 30% der Patienten einfach gequält werden, ohne einen Nutzen davon zu haben. Ja? Haare fallen aus und so weiter. Sie können vorstellen, dass das nicht angenehm ist. Was man möchte, ist, Modelle zu haben, die gesteuert durch die Gensequenz, durch Labordaten, durch Genexpression, durch Krankengeschichten, durch Familienstammbäume, dieses Modell parametrisiert wird und man individuell für diesen Patienten ausrechnen kann, wirkt das Medikament bei ihm oder wirkt es nicht. Das heißt, dass die Prognose von Krankheiten möglich wird, auf einer individuellen Basis, Therapie maßgeschneidert werden kann. Ich meine, Sie haben das vielleicht selbst schon erlebt, dass für manche Erkrankungen gibt es 4 Medikamente und der Arzt sagt, na, probieren wir das erste, das hilft den meisten, wenn das nicht hilft, müssen wir das nächste nehmen. Ja? Dieses Ausprobieren sollte einfach hintangehalten werden. Das Ganze basiert eben auf molekularen, also genetischen Daten im Wesentlichen, sowohl genotypisch als auch phänotypischen molekularen Daten, physiologischen und anatomischen Daten. Und was sich die Mediziner davon erwarten, ist eine Transformation der medizinischen Wissenschaften von empirisch und stochastisch zu faktenbasiert und wissensgetrieben. Der stellt natürlich gewaltige Herausforderungen an die IT. Also von der Hardware, es gibt solche Modelle schon in manchen Teilbereichen, die erfordern noch zum Durchrechnen Stunden auf einem Supercomputer. Das muss, wenn es in die medizinische Praxis gehen sollte, natürlich um einiges effizienter werden. Man kann natürlich vertrauen darauf, dass die Entwicklung der Informationstechnologie noch eine Zeit lang so weitergeht. Also Moore's Law, das heißt eine Verdopplung der Kapazität alle 18 Monate. Das heißt auch, dass nach 15 Jahren wir eine Vertausendfachung der Kapazität haben. Das geht exponentiell. Aber Hardware, Datenmanagement, das sind enorme Datenmengen, um die es dabei geht. Die ganze Frage der Kommunikation, das Verwalten dieser Modelle, diese Modelle in einer Zelle laufen circa 40.000 Prozesse ab, die aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, diese Modelle sind sehr, sehr groß. Auch diese Modelle müssen auch immer gewartet werden, weil das medizinische Wissen zunimmt und das medizinische Wissen muss in diese Modelle natürlich ständig eingepflegt werden. Und natürlich Security und Privacy. Das heißt, wenn Sie vorstellen, wenn das funktioniert, dass man hier eine Zelle so genau modelliert, Krankheitsverläufe so genau modelliert, dann ist es natürlich ein hochsensibles Datum. Ja, Sie können sich vorstellen, wer alle Interesse daran haben könnte, das über jemand anderen zu wissen, wie hoch seine Chance ist, eine bestimmte Krankheit zu bekommen. Ein anderer Name dafür ist in vivo in silico, das heißt, man möchte Modelle haben, mit denen man in silico, also am Computer, modellieren kann, was in der Zelle in vivo sich abspielt. Und ein wichtiger Einsatzpunkt als erster Schritt ist, dass man diese Modelle verwendet für die Medikamentenentwicklung. Muss ich vorstellen, stellen Sie vor, man baut Flugzeuge so, dass man mehrere Flugzeuge herstellt, dann setzt man zuerst Tiere rein und schaut, ob die oben bleiben. Wenn das funktioniert, dann setzt man Menschen rein und zählt, wie viel abstürzen. So entwickeln wir derzeit Medikamente. Die Idee ist, dass man die Medikamente simuliert. Also ein Flieger, bevor der gebaut wird, wird natürlich simuliert. Und erst wenn die Simulationen erfolgreich sind, dann wird der Prototyp gebaut. So möchte man auch Medikamente entwickeln. Das heißt, man möchte ein Medikament so entwickeln, dass man schaut, wie es auf dieser Ebene in der Zelle wirkt und ob es den gewünschten Effekt hat. Das ist deshalb so kompliziert. Derzeit macht man es noch so, dass Mausmodelle gebaut werden, aber die Maus ist halt nicht für alles ein gutes Modell für den Menschen. Manche Sachen kann man damit gut machen, andere nicht. Man kann hier natürlich sehr viele Medikamente ausprobieren, auf einer molekularen Basis, auf dieser Modellbasis.
Dürfte ich bitten, ja, dass man...
Ich komme.
Dann bleibt viel Zeit
für die Diskussion. Das zeigt Ihnen noch, wie komplex das ist. Also ein elektronisches Diagramm, Computer, baut man so, dass man zuerst simuliert, ob die Hardware auch funktionieren wird und kann dort alles Mögliche überprüfen. Dieses sehr komplizierte Diagramm auf der linken Seite ist auch tatsächlich kompliziert und das ist einfach eine Zellantwort auf eine gewisse Schädigung. Das ist das Ziel, dass die Medizin prädiktiv wird, das heißt, dass man voraussagen kann, welche Krankheiten relevant sind, dass man voraussagen kann, wie der Krankheitsverlauf ist. Es soll personalisiert sein, also nicht mehr 20% so, 80% so, sondern individuell auf eine Person zugeschnitten und es soll vorbeugend sein. Das heißt, wenn man diese Modelle hat, dann kann man natürlich Gefährdungen in einem sehr frühen Stadium erkennen und hat deshalb noch bessere Therapiemöglichkeiten. Als Abschluss und anstelle einer Zusammenfassung, warum ist das Ganze für Informatiker interessant? Also das Erste, es ist technisch eine große Herausforderung. Es gibt riesige Datenmengen, es gibt Heterogenität, das heißt, das sind nicht triviale Dinge, diese verschiedenen Datenquellen tatsächlich aufeinander abzustimmen, sowohl auf der technischen Ebene als auch auf der semantischen Ebene, was die Bedeutung der Daten anlangt. Es hat eine hohe Komplexität und Dynamik. Es hat natürlich hohe gesellschaftliche und wissenschaftliche Auswirkungen. Und das ist interessant, in einem solchen Bereich zu arbeiten. Für uns Techniker ist es ein interessantes Testfeld für unsere Technologien, wie zum Beispiel Queries schneller zu machen. Und ja, ich werde auch älter und wenn ich den Medizinern helfe, dass sie in 20 Jahren die Krankheiten, die ich dann haben werde, schon besser behandeln können, dann habe ich natürlich auch was davon. Ja, das ist noch der Dank. Das Ganze, diese Forschungen wurden unterstützt von der EU und vom BMWF. Und meine wichtigsten Kooperationspartner sind der Kurt Zatlokal von der medizinischen Seite, der Herbert Gottweis, der sich um alle ethischen, gesellschaftlichen Belange kümmert und der Hans Lehrach aus Berlin, der Molekularbiologe ist und der dieses Projekt ITIFOM leitet. Damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, es gibt auch ein paar Fragen.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Ausführungen. Man sieht, das ist ein sehr komplexes Thema und auch ein mächtiges Werkzeug, das man da in der Hand hat, wenn man die Daten, die gesammelten Daten verknüpfen kann. Es stellt sich für mich sofort die Frage, wer sind die Kunden von solchen Datenbanken? Also beschränkt sich das jetzt auf eine universitäre Forschung oder werden da auch, gibt es da Anfragen von der Pharmaindustrie? Ist das was man verkaufen kann? Diese Information?
Das ist ein sehr wichtiges und auch sehr heikles Thema und es gibt verschiedene Zugänge dazu. Die Pharmaindustrie hat auch Biobanken. Die stellen sie nur anderen üblicherweise nicht zur Verfügung. Die Pharmaindustrie braucht solches Material. Die Frage, wie die Weitergabe von solchem Material an industrielle Forschung funktioniert, ist sehr heikel. Das, was in Graz zum Beispiel gemacht wird, ist, dass so etwas nur in Kooperation gemacht wird, in einem gemeinsamen Projekt, wo die Untersuchung am Material und an den und die Verwendung der Daten durch Personal der medizinischen Universität erfolgt und die Ergebnisse oder Zwischenergebnisse an die Industrie weitergegeben wird. Da bin ich auch nicht so involviert, aber ich weiß, dass das ein Spannungsthema ist und dass natürlich diese Sammlungen für die Industrie unheimlich interessant sind. Und dass wir ja das ist immer so, Pharmaindustrie ist natürlich eine Industrie, das heißt, hat wirtschaftliche Interessen. Auf der anderen Seite ist Medikamentenentwicklung ohne Big Pharma heutzutage nicht mehr möglich. Das ist einfach so teuer, dass das, ja, das Geld muss dafür aufgestellt werden. Und wenn Sie im Vorjahr gelesen haben, dass eine Wiener Pharmafirma die Forschung an einem Produkt in der klinischen Phase 2 einstellt, dann sind 600 Millionen Euro abzuschreiben. Das ist Geld, das üblicherweise nicht durch öffentliche Hände aufgestellt werden kann und vielleicht auch besser nicht soll. Ja. Das heißt, hier, das ist ein Spannungsfeld, das ist auch eines dieser wichtigen LC-Issues und da sind die Leute dabei, Ethiker, Politologen, Mediziner, Juristen, Verfahren auszuarbeiten, wo das sinnvoll geht und wo insbesondere ist es eine Frage auch des Informed Consent und im Informed Consent könnte ein Patient auch sagen, ja, ihr könnt das Material verwenden, aber nur für nicht auf profitorientierte Forschung zum Beispiel oder nur an Universitätsinstituten.
Das wird konkret abgefragt bei dem Formular oder
Informed Consent? Das ist dort möglich. Da gibt es noch unterschiedliche Formulare. Das ist auch eine der Aufgaben dieses Projektes, die europaweit versuchen, zumindest halbwegs zu vereinheitlichen. Das ist ein wichtiges Thema da auch.
Ich bitte ans Auditorium um Fragen. Bitte, die erste.
Zwei Fragen. Die erste, steht in so einer Biodatenbank gegenüber dem Spender, also dem Material auch der Name, Adresse und Geburtsdatum des Spenders. Und die zweite Frage, ist das überhaupt notwendig, wenn man das auf einen rein zellulären, genetischen Zusammenhang reduziert?
Das ist unterschiedlich von der Art der Biobank. Es gibt reine Forschungsbiobanken, die für spezifische Krankheiten, Disease-Based Biobanks, ausgerichtet sind, dort braucht man diese Information nicht. Bei klinischen Biobanken, das heißt Biobanken, die aus der täglichen Arbeit in der Klinik ermittelt werden, ist es insofern notwendig, weil zum Beispiel auch die Therapie, Nachfolgeuntersuchungen wichtige Daten sind. Und das heißt, in der Biobank selbst, in dieser SampleDB, steht Name und Sozialversicherungsnummer oder sonstige eindeutige Identifikatoren nicht, mit Ausnahme einer Nummer. Und diese Nummer kann mit einer Patientennummer verknüpft werden. Die Verknüpfung dieser beiden Datenbanken funktioniert nur über ein sogenanntes Trust Center. Das heißt, es ist eine spezielle Einrichtung, sodass jemand, der die Patientennummer kennt und einer, der die Nummer in der SampleDB kennt, diese Verbindung nicht herstellen kann. Das ist so quasi wie ein Datennotar. Und für spezifische Zwecke kann man das dann verknüpfen und blendet dann im Ergebnis wieder alles aus, was einen Patienten über einfache Identifikatoren identifizieren könnte. Warum ist diese Rückverfolgbarkeit notwendig? Deshalb, weil diese Daten, wie zum Beispiel Nachfolgeuntersuchungen, das heißt, im Jahr 2000 wurde jemand operiert, das ging in die Biobank und er hat jährlich Nachfolgeuntersuchungen. Und zum Beispiel ist eine ganz wichtige Frage die Überlebensrate, wie lang jemand überlebt. Und das kann man natürlich nur dann ermitteln, wenn man dieses Stück, das im Jahr 2000 rausgeschnitten wurde, verknüpfen kann mit den medizinischen Datenbanken. Deshalb ist es notwendig, aber es ist nicht einfach, sondern es geht über einen Datennotar.
Und wird prinzipiell zwischen noch lebenden und bereits verstorbenen Patienten unterschieden oder werden die auf gleiche Weise geschützt?
Die werden nach dem Verfahren, die wir dort derzeit am Laufen haben, werden die derzeit auf gleiche Weise geschützt. Ein Grund ist auch der, dass, ich erzähle Ihnen das vielleicht am Beispiel der der D-Code Biobank in Island. Island hat den Vorteil, für die medizinische Forschung eine sehr homogene Bevölkerung zu haben. Und die haben so viele Spenden, dass sie von den Spenden, die sie haben können, schließen können auf diejenigen, die nicht gespendet haben. Also die können auch feststellen, wie viele der isländischen Kinder lügen, wenn sie Papa sagen. Also das heißt, und deshalb muss das auch geschützt werden, auch wenn jemand schon tot ist, weil man damit zum Beispiel auf seine Kinder schließen könnte. Also kann es trotzdem nicht einfach öffentlich machen.
Weitere Fragen? Bitte.
Also meine Frage geht dahin, Sie haben ja dann noch das biologische Material.
Ja.
Wozu brauche ich das überhaupt noch? Denn wenn ich die Daten alle im Computer habe, dann mache ich ja da die Verknüpfung und den Forecast oder so. Oder geht es da weiter, dass man das Material immer wieder rausholt und weiterforscht?
Ja, erst einmal macht man auf den Daten, wenn sie in die Biobank kommen, nicht sofort alle möglichen Untersuchungen. Also Gensequenzierung ist noch teuer, das wird billiger, man erwartet, dass die Sequenzierung eines menschlichen Genoms in wenigen Jahren 100 Euro oder 1000 Euro kosten wird. Also erheblich billiger, wenn man es überlegt. Das erste war ein Multimillionenprojekt. Es gibt immer wieder neue Verfahren. Also erst einmal, wenn man nicht den ganzen Satz an möglichen Untersuchungen des Materials sofort auf jedes Stück Material an. Und deshalb holt man es dann später wieder raus, deswegen muss man es speichern. Dann kommen natürlich neue Verfahren dazu. Ja, also Genexpressionsprofile hat es vor 20 Jahren noch nicht gegeben. Und das ist auch ein wichtiger Forschungsgegenstand unserer Molekularbiologen. Wie verändert sich das Material in der Speicherung? Welche Parameter können noch sinnvoll erfasst werden? Welche Parameter sind in 10 Jahre alten Materialen nicht mehr sinnvoll zu messen. Und deshalb muss man das Material speichern, damit man es zur Verfügung hat, wenn es neue Verfahren gibt.
Ja, meine Frage bezieht sich auf einen Ausdruck, den ich vor kurzem gelesen habe, Biopiraterie. Offensichtlich ist es notwendig gewesen, dass Sie lange Zeit über den Datenschutz, den Schutz der Ergebnisse und so weiter gesprochen haben, weil das Interesse der Pharmafirmen ist natürlich sehr groß an diesen Ergebnissen. Was mich aber in dem Zusammenhang auch interessiert, ist jetzt das bei uns in Österreich in letzter Zeit diskutierte ELGA-System, also die elektronische Datenbank praktisch für den einzelnen Patienten. Ist es vorgesehen, hier Schnittstellen anzubringen oder versucht man auch da Ihre Arbeit zu beanspruchen und den Schutz des Patienten zu gewährleisten?
Naja, wenn es sowas wie ELGA gibt, dann wäre das natürlich auch für die medizinische Forschung ein Fortschritt, weil man derzeit in einer Biobank die Daten hat, die in diese Institution angefallen sind. Also wenn jemand eine Therapie hat und dann übersiedelt und die Nachfolgeuntersuchung in einem anderen Krankenhaus macht, dann hat man lückenhafte Daten. Das heißt, die Daten wären mit ELGA für die Forschung natürlich wesentlich vollständiger. Und auch, ja, das wird ELGA noch nicht bringen, aber vielleicht in Long Run etwas standardisierter. Also Sie können sich nicht vorstellen, mit wie vielen unterschiedlichen Bezeichnungen dieselbe Krankheit in Arztbriefen vorkommt. Und Schreibweisen dann noch dazu, ja. Also da würde ELGA, aber wie gesagt, das würde auch wieder heißen, dass es eine Möglichkeit gibt, das Material und die Daten, die in den Forschungsdatenbanken sind, über so ein Trust Center mit ELGA-Daten zu verknüpfen. Und natürlich nur dann, wenn ein Informed Consent vorliegt.
Mich würde interessieren, wenn man das jetzt weiterdenkt, also dieses europäische Projekt, dann kann man irgendwann diese individualisierte Medizin machen. Mhm. Das heißt aber, jeder muss ja dann wieder sein Genmaterial abgeben, oder? Mhm. Damit er sein Medikament bekommt. Wie wird man denn das handeln? Also wenn man dann, sagen wir in Europa, wie viele Menschen sind wir ungefähr? 700 Millionen oder sowas? Nur in Europa, da müssen ja alle in die Datenbank hinein, oder? Wie wird das die
Lösung? Das wird nicht eine sein, ja. ja, das sind ungeheure Datenmengen, ja. Manche sagen auch, okay, wenn das nur mehr 100 Euro kostet, eine Gensequenz herzustellen, dann speichern wir die Daten gar nicht, sondern wenn wir es brauchen, lassen wir es wieder ausrechnen. Aber natürlich, deswegen ist es ein auf 10 Jahre angelegtes Forschungsprojekt, um sich genau über solche Fragen Gedanken zu machen. Die Datenmengen sind ungeheuer groß. Aber natürlich, also erst einmal muss man ja nicht gleich jedem Baby sofort die Gensequenz feststellen. Genauso wie man jetzt medizinische Untersuchungen dann vornimmt, wenn man halt bei der gesunden Untersuchung in irgendein Risikoprofil fällt oder wenn halt der Verdacht auf irgendeine Krankheit vorliegt.
Darf ich noch eine ganz einfache Nachfrage stellen, weil ich mir das immer nicht vorstellen kann. Also wenn das so ungeheure Datenmengen sind, wie groß ist dann der Rechner dazu? Wie ein Hochhaus oder wie
ein die werden ja immer kleiner.
Was ist das ungefähr?
Also wir hatten früher diesen Vergleich, wenn bei den Autos die Entwicklung so gegangen wäre wie bei den Computern, dann würde jetzt ein VW Golf noch 50 Cent kosten. Er wäre aber auch nur mehr so klein. Das heißt, diese Miniaturisierung schreitet natürlich voran, aber die Rechner, auf denen diese Modelle derzeit gerechnet werden, das sind Supercomputer, das sind schon noch Schränke, wo halt mehrere tausend Prozessoren parallel arbeiten.
Bitte doch, gibt es noch eine Frage?
Meine Frage ist, sind diese ethischen Standards in der Forschung international so oder ist das beliebig? Wer überprüft das, ob es tatsächlich geschieht?
Das ist auch ein komplexes Thema, wie immer, wenn es um Ethik geht. Die Frage ist immer, wessen Ethik. Also es gibt dazu, also ganz international ist es völlig unterschiedlich. Ja, in Europa gibt es ein paar Rahmen. Zum einen gibt es natürlich die Menschenrechte, aus denen sich sehr viel ableiten lässt. Auf der anderen Seite gibt es gesetzliche Rahmenbedingungen, also zum Beispiel EU-Richtlinien, wie für schutzpersonenbezogene Daten gibt es eine EU-Direktive. Und dann gibt es nationales Recht. Das alleine reicht noch nicht aus, um Ethik zu beschreiben. Wobei hier in der Scientific Community, jetzt sage ich mal, der Staaten, die, sagen wir mal, in Europa, ja, es doch ein gewisses gemeinsames Verständnis gibt, was möglich ist und was nicht. Nicht in allen Bereichen. Also die Frage zum Beispiel, darf man an embryonalen Stammzellen forschen, wird sehr unterschiedlich beantwortet. Die Frage, wann beginnt Leben, wird von unterschiedlichen Glaubensrichtungen vor allem unterschiedlich beantwortet. Deswegen gibt es so viel Forschung in Israel, weil dort das Leben, menschliche Leben mit der Nidation beginnt und nicht mit der Insemination. Das ist eine Zeitspanne, die relevant ist für Forscher. Also das heißt, es wird hier nicht einen Standard geben können, weil auch die Ethik- und Moralvorstellungen in den einzelnen Gemeinschaften unterschiedlich sind. Aber auf internationaler Ebene gibt es einmal gewisse Standards und es ist auch so zum Beispiel verboten, mit Ländern zu kooperieren in diesem Bereich, die sich nicht an diese Standards halten. Also die EU ist hier sehr bemüht im Bereich der Forschung, die Einhaltung ethischer Standards, die Überprüfung ethischer Standards selbst zum Standard zu machen, in verschiedensten Bereichen, nicht nur in der medizinischen Forschung.
Ich möchte kurz nur bei dieser europäischen Perspektive bleiben. Im Zuge der Vorbereitungen für den heutigen Abend habe ich mich mit diesem Projekt in Island, das Sie erwähnt haben, auseinandergesetzt. Das war damals maßgeblich, also in den 90er Jahren entstanden und damals eines der ersten riesengroßes Projekt mit sehr hohen Zielen. Und aus jetziger Sicht, gemessen an den ursprünglichen Zielen, eigentlich gescheitert.
Ist bankrott gegangen.
Genau, die Firma ist bankrott gegangen und die öffentliche Meinung, die zu Beginn sehr positiv war, hat sich dann auch etwas gedreht. Es ist die Frage, wenn man sowas in Österreich macht, Österreich, Sie haben es erwähnt, ist vielleicht in manchen Dingen doch nicht so aufgeschlossen. Ist dieser Kampf gegen Windmühlen, erst einmal gehört elektronische Gesundheitsakte, das ist ein großes Thema in den Medien und im Prinzip ist seine Datenbank, seine Biobank ja noch was viel was Größeres, wo noch viel mehr Information drinnen ist. Ist es schwierig, dass man sowas umsetzt in Österreich, also dass man den rechtlichen Grund einmal schafft?
Nein, es gibt Biobanken in Österreich. Die Frage ist, wofür das Material verwendet werden kann. Also zum Beispiel die Biobank in Graz hat 1 Million Samples, weil die eben, aber es darf nur ein Bruchteil davon ist für medizinische Forschung tatsächlich verwendbar, indem dass die Daten entsprechend aufbereitet worden sind, beziehungsweise dass die entsprechenden Zustimmungen der Patienten vorliegen. Das in Island ist natürlich nach wie vor für die Mediziner eine wahnsinnig interessante Quelle. Allerdings ist dort das Geschäftsmodell gescheitert, ja, das die Firma hatte. Vor allem auch, weil Konkurrenten, 23andMe, aufgetaucht sind und es in New York dann Spitting Parties gegeben hat. Kennen Sie?
Na?
Spitting Parties?
Ja.
Also, was die machen ist, sie stellen fest zwischen bestimmten, sie identifizieren bestimmte Gensequenzen, die mit bestimmten Krankheiten in irgendeinem statistischen Zusammenhang stehen. Und wie kriegt man den? Man braucht ja irgendwelches Material und das funktioniert mit einem Wattestäbchen, wo man die Mundscheiben hat, abstreift und dann schickt man das ein und dann geben die einem bekannt, welche Biomarker sie gefunden haben und mit wie viel Prozent, das mit irgendwelchen Krankheiten assoziiert ist. Es ist in Österreich verboten, das direkt zu machen, weil man in Österreich sagt, so ein Material kann von einem Laien nicht wirklich interpretiert werden und es braucht einen Arzt, der das erklärt und der dann sagt, dass das eh nicht so schrecklich ist oder doch schrecklich ist oder was auch immer. Und die haben einfach dieses Wissen versucht zu patentieren, nämlich nicht einmal mehr die Gensequenzen zum Schluss, sondern die Orte im Genom, wo sich diese Sequenzen befinden. Und Spitting Party deshalb, weil das so in New York offensichtlich zeitlang schick geworden ist und man hat sie dann getroffen und jeder hat in so einen Behälter gespuckt, ja, um diese Zellen zu gewinnen, die dann analysiert werden können. Ja, deswegen die Spitting Parties.
Interessant. Gibt es eine Frage? Moment, das Mikrofon hilft.
Ist es jetzt schon aktuell oder im Rahmen der Forschung möglich, dass man im Krankenhaus eine Gewebeprobe an die Biobank schickt und sich dann ausrechnen lässt, welches Medikament passt?
Das ist noch nicht möglich. Das ist eben, es gibt solche Modelle schon, aber die sind noch in einem sehr frühen Stadium der Forschung. Die Gruppe in Berlin kann hier schon sehr viel ausrechnen, aber bis so etwas in eine medizinische Praxis eingesetzt werden kann, das ist ja wie wenn man ein Medikament einführt. Ja. Und diese ganzen klinischen Tests hat es noch lange nicht durchlaufen. Und davor müssen eben noch sehr viele andere Fragen geklärt werden. Wir hoffen, in 10 Jahren soweit sein zu können, dass dieser Prozess einer Übertragung in eine klinische Praxis möglich sein wird. Also das ist wirklich ein großer Ausblick, aber da müssen sehr viele Sachen vorher noch geklärt werden. Und natürlich, das muss ja entsprechend wirklich qualitätsgesichert sein und das muss man mit, manche Sachen funktionieren im Labor, die dann im klinischen Alltag nicht funktionieren. Und all diese möglichen Fehlerquellen muss man dann natürlich ausschalten, weil wenn hier falsche Ergebnisse kommen oder Ergebnisse falsch interpretiert werden oder die Daten, die in dieses Modell reinfließen, nicht entsprechend qualitätsgesichert sind, dann kann es natürlich schlimme Folgen haben. Und das muss alles vorher, das ist noch wirklich im Bereich der Grundlagenforschung.
Ich denke, die Punkte, die Sie jetzt erklärt haben mit Gendatenbank und Elga, die sind ja sehr vernünftig. Ich denke nur, oder ich bin sehr skeptisch, ob diese Daten gesichert werden können gegenüber Arbeitgebern, egal wer da immer Interesse dran hat. Eine Frage ist für mich, und da stößt mir eher die Haare auf, wenn ich daran denke, in 50 Jahren, man kann eine Krankheit ganz genau analysieren. Ich bin selber chronisch krank. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Doktor und Ihr Gewebe wird so genau analysiert, dass er mit 99%iger Wahrscheinlichkeit sagen kann, Sie werden die Krankheit nicht überleben. Mhm. Was wird das in 50 Jahren als einzelnes Individuum für Sie heißen? Es ist eine statistische Zahl. Das macht einen enormen gesellschaftlichen Druck. Wie wird das weitergehen?
Also erst einmal, das Leben hat eh noch keiner überlebt. Das wissen wir mal alle. Die Frage ist, bringt uns diese zusätzliche Information etwas? Und ich kann mich an Diskussionen erinnern, wo die Frage gestellt wurde, wenn soll man Krankheitswahrscheinlichkeiten feststellen für Krankheiten, für die man keine Behandlung hat? Und ein Mediziner hat mir gesagt, ja, weil zum Beispiel Krankheiten vererbbar sind. Und das heißt, er sagt, er hatte Patientinnen, wo in der weiblichen Ahnengalerie eine bestimmte Krankheit sehr häufig aufgetreten ist. Und die damit gerechnet haben, auch daran zu erkranken. Wenn man denen sagen kann, nein, du nicht, dann erhöht es deren Lebensqualität ganz enorm. Das andere ist, wenn sie eine Krankheit haben, für die es eine Therapie gibt, die nur zu 70% wirkt, diese Therapie versaut ihre Lebensqualität und bringt ihnen nichts. Wenn ihnen diese Therapie erspart wird und sie machen nicht eine Chemotherapie, sondern noch einen schönen Urlaub, erhöht es vielleicht ihre in Summe qualitätsvolle Lebenszeit auch. Allerdings, natürlich müssen wir lernen, mit solcher Information umzugehen. Ja, deswegen sagt man in Österreich, das gehört in ein Gespräch zwischen Arzt und Patient und soll nicht in Form eines Ausdrucks mit der Post zugestellt werden.
Aber Sie glauben, dass das gesellschaftlich machbar ist?
Glaube ich schon, ja. Glaube ich schon. Also ich glaube, dass man es mit sehr viel Einfühlungsvermögen, sehr viel Vorsicht einführen kann. Dass man die Leute natürlich nicht vor den Kopf stoßen kann, dass man für entsprechende Begleitung sorgen muss, ist auch klar. Ja? Also nur jemand nackte Fakten an den Kopf zu schleudern, wird es in diesem Bereich nicht spielen. Aber ich glaube, dass der Nutzen, der sich ergeben kann, die Bedenken doch aufwiegt.
Ich glaube, es war unmittelbar niemand eine Frage.
Ja, also wenn ich das richtig verstehe, in Ihrem Projekt soll es ja so viele Institute wie möglich als Datenquellen geben, die dann zur Verfügung gestellt werden können. Jetzt ist es ja so, dass diese Institute voneinander unbedingt wissen müssen und die möglicherweise ihre Daten nur anonymisiert zur Verfügung stellen, nehme ich an. Wie kann man dann so Dinge lösen, wie irgendjemand klappert mit seiner Krankheit 5 Institute ab und der taucht dann als 5-facher Zwilling auf? Das wird die Statistik unter Umständen beeinflusst, das ist irrelevant. Oder hat das noch keiner bedacht?
Nein, das beeinflusst dann, wenn man Statistiken auf eine einfache Art und Weise erstellt. Ja. Was man hier macht, ist ja, dass hier immer Stichproben gezogen werden. Und deswegen ist es auch wichtig, eine große Grundgesamtheit zu haben. Und solche Fehler verschwinden dann, wenn es eine Stichproben, also wenn ich nicht die 20 Fälle verwenden muss, die halt gerade da sind, sondern ich kann aus 20.000 Fällen auswählen und ich wähle aus denen 100 aus, dann verschwinden solche statistischen Artefakte sehr schnell.
Okay, danke. Da hinten war, glaube ich, eine Frage. Dann kommen Sie. Moment, der Reinhard, bitte.
Das ist jetzt zum Daten bekannt geben. Ich habe gelesen, dass nur 5% der Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, eine genetische Disposition dafür haben. Da stellt sich, weil so viele andere Einflüsse einfach auch noch da sind, da stellt sich für mich eben dann die Frage, wenn ich jetzt alle Damen informiere, ihr habt eine Disposition für Brustkrebs und das kriegen aber eh nur, ich weiß nicht, wie viel Prozent. Und die müssen alle mit der Angst leben. Also das ist für mich auch so ein recht großes Spannungsfeld, weil es ja nicht jeder kriegt, sondern nur ganz ein geringer Prozent hat, obwohl die Disposition da ist.
Weil das, was derzeit unter genetischer Disposition läuft, es gibt jetzt schon ein Gen für alles Mögliche. Ja? Fürs Dicksein ist übrigens das Essen-Gen verantwortlich. Es gibt Krankheiten und genetische Dispositionen, wo der Zusammenhang so groß ist, dass man hier mit einer gewissen Sicherheit das sagen kann. Es gibt viele so publizierte, dass man dann heute so in der allgemeinen Presse liest, Zusammenhänge, die so klein sind, dass die anderen Variablen viel bestimmender sind. Und deswegen ist es auch mit diesen Splitting Parties so gefährlich. Weil diese statistischen Zusammenhänge, da muss man halt eine gewisse Ausbildung haben, um die wirklich zu interpretieren. Ob das jetzt eine Gefährdung ist oder ob das halt, was sagt Ihnen eine 2%ige Gefährdung? Und es gibt hier wahnsinnig viele statistische Fehlschlüsse. Deshalb ist diese Wahrscheinlichkeiten, vor allem die niedrigen Wahrscheinlichkeiten, gering. Aber gerade im Fall von Brustkrebs gibt es über die Familienhistorie, ich bin kein Mediziner, aber die sagen, das ist schon eine sehr wesentliche Determinante. Aber dort, und das konnte zum Beispiel mit Daten aus dieser Biobank in Graz geklärt werden, die Prognose bei Brustkrebs ist jetzt mittlerweile sehr, sehr viel besser als noch vor 10, 15 Jahren. Und da, wie es scheint, einer der entscheidenden Unterschiede war, wie die Vorsorgeuntersuchungen den Gynäkologen aufgetragen wurden, sodass das im Rahmen von normalen Untersuchungen gemacht wird und nicht mehr zu einer anderen Stelle gegangen werden muss. Das scheint dort, da wurden die Karzinome in einem sehr früheren Stadium entdeckt und konnten entsprechend behandelt werden. Aber ich bin kein Mediziner, also ich spreche da als absoluter Laie, nur was ich jetzt aufgeschnappt habe.
War noch eine Frage? Ja, da steht uns ja einiges bevor, wenn die Wissenschaft weiterschreitet. Wir haben gesehen, was finanziell leistbar ist und was technisch machbar ist, wird auch gemacht. Wenn wir das konsequent weiterverfolgen, wird es auch so sein, dass man sagt, Studienzugang kriegst du keinen, deine Lebenserwartung ist nur mal 6,5 Jahre. Genauso gut bei einer Bewerbung um einen Job, dass dann die Firma sagt, dich können wir nicht nehmen, deine Lebenserwartung ist zu schlecht. Dein Krankheitsverlauf wird uns zu viel Arbeitszeit kosten. Es gibt sehr viele Möglichkeiten und ich glaube, es gibt sehr viele, die sich auch schon darauf freuen.
Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass die Gesellschaft das nicht erlauben wird. Wenn Sie in Amerika einen Stellenbewerber fragen, wie alt er ist, kann er Sie verklagen. Und das ist noch ein sehr ungefährliches Datum. Ich hatte eine Zeile auch beim ITFOM, wo Security und Privacy draufgestanden ist. Das ist natürlich ganz wesentlich. Die Verbreitung dieser Daten muss ganz strikt kontrolliert werden. Aber das passiert jetzt mit, es gibt jetzt bereits sehr viele Daten, die für für Firmen, für Versicherungen und so weiter wahnsinnig interessant wären. Und da muss man eben, aber das kann man, zum einen muss man das technisch unterstützen, aber das ist im Wesentlichen eine gesellschaftliche Frage und eine rechtliche Frage.
Reicht Ihnen die Diskussion, die öffentliche Diskussion zu diesem ethisch-rechtlichen Thema derzeit oder gibt es da noch Nachholbedarf? Weil zum Beispiel, es gibt zwar Empfehlungen von der Datenschutzkommission, wie man hier umgehen muss, aber Empfehlung ist jetzt kein Gesetz.
Es gibt auch ein Datenschutzgesetz. Die Frage ist, das ist so eine ganz interessante Sache mit dem Datenschutz. Also wie ich studiert habe, war das ein ganz heißes Thema. Ja? Und da ist man gegen gewisse Technologien vorgegangen, weil man Datenschutzängste hatte. Wenn ich mal anschaue, wie viele Leute heute freiwillig von sich Daten hergeben, kann sich noch jemand erinnern an die Diskussion über den maschinenlesbaren Personalausweis in Deutschland, also Mitte der 80er Jahre. Der ist dann, glaube ich, nicht gekommen, weil da könnte man Bewegungsbilder erstellen. Was machen wir jetzt? Ungefragt. viel detaillierter. Ja. Also, oder was die Leute alles auf Facebook posten. Das ist ein Thema, das unterschiedlich diskutiert wird über die Zeit. Ich halte es für wichtig. Ich glaube auch, dass über diese Themen, und deswegen, es ist noch viel Zeit, aber dass diese Themen noch breiter diskutiert werden müssen. Es sind keine einfachen Themen. Zeit haben wir noch, manche dieser Dinge zu diskutieren, bevor sie in wirklich relevante klinische Praxis kommen. Es berührt natürlich auch Interessen, so wie die Elga-Diskussion in Österreich jetzt, sieht man auch, dass da ganz erhebliche Interessen berührt werden. Und ich weiß, dass sich die Mediziner diese Diskussion wünschen und auch aufklären wollen. Man kommt damit natürlich, es ist nicht so sexy das Thema, um breit in Medien zu kommen, aber ich weiß, dass es sehr, sehr, sehr intensiv auch diskutiert wird und angegangen wird.
Hier gibt es noch eine Frage.
Sie verknüpfen verschiedene Datenbanken, zum Beispiel Lifestyle mit medizinischen Datenbanken. Wie stellen Sie da sicher, dass es keine Fehler gibt?
Weil man es da gibt jetzt, Fehler.
Ja, und wie kommt es dann, dass man die Fehler vermeidet, um jetzt Fehlergebnisse in der wissenschaftlichen Forschung zu haben? Ja. Die eine Frage, die zweite wäre zum biologischen Material von Verstorbenen. In Österreich gibt es ja das, dass Organspende muss ja keine Zustimmungserklärung machen. Das heißt, es kann mir jederzeit Organ genommen werden.
Österreich hat die Widerspruchsrecht.
Fällt da das auch drunter?
Also beim zweiten bin ich überfragt. Weiß ich nicht. Das erste ist die Frage der Fehler. Das ist ein Thema, das man kennt. Ich kenne Untersuchungen von Stanford, wo in der Datenbank der Stanford Medical School, die sind draufgekommen, dass 6% der Daten fehlerhaft sind. Von, jetzt sage ich mal, verschreibender Hausnummer bis zu einfach wirklich falschen Einträgen. Da gibt es mehrere Ebenen, wo versucht wird, diese Daten abzuklären. Je ungenauer die Daten sind, desto mehr Fälle braucht man, um diese statistischen Abweichungen wegzukriegen. Wichtige Maßnahme ist, dass diese Daten validiert werden müssen durch Fachpersonal, das heißt Fachärzte. Deswegen sind die Daten auch so teuer. Dass man eben die Qualität der Daten wirklich von der Erhebung bis zur Verwendung lückenlos dokumentiert und Kontrollen macht. Also wir wissen einiges über Datenqualität, jetzt nicht nur im medizinischen Zusammenhang, Und das Wichtige ist immer, dass man den Prozess der Datengewinnung bis zur Datenverwendung gut organisiert. Und dann zum Beispiel mit Stichprobenverfahren diese Daten erneut validiert und damit auch weiß, wie hoch die Fehlerwahrscheinlichkeit ist. Und damit kann man wieder wissen, wie hoch muss die Stichprobengröße sein, damit sich diese Fehlerquote nicht im Ergebnis auswirkt.
In der letzten Reihe gibt es noch eine Frage.
Ja, meiner Meinung nach spielt in so einem System und bei den Biobanken diese Trust Center, der Begriff Datennotare gefällt mir so gut, und oder die Ethikkommission, vielleicht ein Zwei-Augen-Prinzip, eine ganz wesentliche Rolle. Und meine Frage ist, wie sieht es da in Österreich aus? Haben wir da schon Pläne, wie so ein Trust Center, wo das angesiedelt sein soll? Ist das beim Krankenhaus direkt? Ist das Landessache? Ist das Bundessache? Ist das irgendwie wer ganz neutraler? Wie würde die Situation oder sieht sie in...
Ja, ich lache deshalb, weil es ist natürlich eine intensive Diskussion und ich hatte eine längere Diskussion mit jemand, der meinte, dass man das Trust Center gleich bei der Biobank ansiedelt, und ich war absolut dagegen. Das muss jemand sein, der selbst weder die eine noch die andere Datenbank normalerweise sieht. Ja, das muss eine dritte Stelle sein. Und es gibt Ideen, wie man sowas einrichtet, zum Teil wird schon eingerichtet, es befindet sich aber alles noch sehr in statu nascendi. Aber das ist ja ganz wichtig, weil die Frage ist ja, von der einen Datenbank solle eben nicht die Daten, wenn ich die kenne, mit dem von der anderen Datenbank verknüpfen können. Das ist der große Schutz, dass zum Beispiel die genetischen Daten eben nicht mit den klinischen Patientendaten verknüpft werden können.
Gibt es noch Fragen? Ansonsten denke ich, ist das ein guter Abschluss. Vielen Dank noch einmal für die ausführliche Diskussion. Ich möchte noch kurz ankündigen, was Sie demnächst im Kepler-Salon erwartet, und zwar heute in einer Woche, am Montag, 6. Februar, um 19.30 Uhr wird ein Kepler-Salon zum Thema Was ist Jazz? Christoph Tschech ist Komponist, Pianist, Schlagwerker und Leiter des Instituts für Jazz und improvisierte Musik an der Bruckner-Universität Linz. Er wird zu Gast sein, und am Donnerstag, dem 9. Februar um 12.30 Uhr das Format Zu Mittag bei Kepler mit der Frage, woran arbeiten Sie gerade, Herr Bettinger? Dieter Bettinger ist Physiker und Leiter des Bereichs Energy and Environmental Care beim Anlagenbauer Siemens VAI. Zum Vortrag servieren wir Soljanka. Ja, es bleibt noch der Hinweis auf den Verein der Freunde des Kepler Salons. Das Anmeldeformular befindet sich da hinten. Wir würden Sie freuen, wann da Interesse besteht. An die Gäste, vielen Dank fürs Erscheinen. Vielleicht hat der eine oder andere noch Zeit, den informellen Teil des Abends an der Bar hinten zu genießen. Und vielen Dank natürlich, Herr Professor Eder, fürs Kommen und für die interessanten Ausführungen.
Danke für die Einladung. Danke.